Dieses Thema, das wir uns vorgenommen haben, soll heute zu einer Lebenshilfe werden. Und dass das Leid mitten im Leben steht, ja, deswegen sind heute so viele hier. Dieses Thema hat aber auch seine Klippen und Einseitigkeiten und Kurzschlüsse und Verirrungen und Teilwahrheiten auch in der charismatischen Erneuerung. Und mir liegt so sehr daran, einmal auf diese Klippen oder Teilwahrheiten nebenbei aufmerksam zu machen und dass wir uns dem restlos stellen. Das Erste, wenn wir über Leid sprechen, müssen wir ganz deutlich sagen, das Leid in der Welt ist nicht von Gott. Das Leid in der Welt kann gar nicht von Gott sein. Gott kann das Leid doch nicht gewollt und erschaffen haben, denn er lebt und west selbst in einem unendlichen Glück. Das Wesen unseres Gottes ist Glück. Das heißt, das tiefste Innere, was nicht von ihm getrennt werden kann, sonst würde er seine Identität verlieren, sonst wäre er nicht mehr Gott. Sein Wesen ist Glück. Und so jemand kann Leid nicht schaffen. Und ich wehre mich immer gegen eine gewisse Richtung in der Theologie, die mit der Lehre der Evolution zusammenhängt. Was wäre das für ein Gott und für ein Schöpfer, der nicht anders diese Welt erschaffen kann, als durch so viele Entwicklungsschwierigkeiten hindurch, sprich Leid. Gott könnte doch, wenn er erschafft, die Welt so erschaffen, dass sie nicht sich durch Leid entwickeln muss. Das ist nicht Gott. Im Buch der Weisheit heißt es, du hast den Tod nicht geschaffen. Weisheit, 1. Kapitel 13. bis 19. Vers wäre interessant zu lesen. Und mit dem Wort Tod ist alles Leid gemeint, denn im Tod gipfelt das Leid. Und ich möchte an manche Gedanken im Einführungsseminar noch einmal erinnern. Wenn sich der Mensch von Gott trennt durch die Sünde, wenn er sich von ihm absondert, von einem Gott, der von seinem Wesen her Freude ist, der das Leben in Fülle ist, der die Liebe ist von seinem Wesen her, der Einheit in sich ist und Gemeinschaft möchte und Gemeinschaft stiftet und der der Schöpfer ist. Wenn sich der Mensch von diesem Gott trennt, dann ist es ganz logisch. Dann braucht es sich nicht zu wundern, wenn er hineinrennt in Freudlosigkeit, in Trauer, in Klage, in Schmerz, in den Tod und der Bote des Todes, die Krankheit. Er braucht sich nicht wundern über seine eigene innere Zerrissenheit. Er braucht sich nicht wundern, dass es innerhalb menschlicher Gemeinschaft nicht mehr stimmt und dass Mensch gegen Mensch und Volk gegen Volk steht. Und er braucht sich nicht wundern, wenn er sich von einem Gott trennt, der mit so viel Erfindungsreichtum und Freude diese Schöpfung macht, dass der Mensch diese Schöpfung zerstört und missbraucht ohne Gott. Im Alten Testament, im Buch Deuteronomium, Das ist das 30. Kapitel, das wäre auch einmal wert, ganz gelesen zu werden. Da steht es nochmal ganz klar, wo Gott zum Volk Israel sagt, ich lege dir heute zur Wahl den Weg zum Leben, ins Glück, den Weg des Segens oder den Weg in den Tod, den Weg des Fluchs, den Weg in das Unglück. Wenn du meine Gebote hältst, wenn du diese Ratschläge befolgst, dann gehst du den Weg zum Leben. Und Gottes guter Ratschlag, wähle das Leben. Der Mensch hat so oft den Weg in den Tod gewählt, in das Unglück. Noch etwas. Das Böse, das durch den Menschen in diese Welt kam, das hat auch eine wesentliche Eigenschaft. Das heißt, man kann es von dem Bösen überhaupt nicht trennen. Das Böse gebiert Leid in der Welt. Dieses Leid kann auf den Menschen selbst fallen. Ich erinnere an eine Stelle im 1. Korintherbrief, 11. Kapitel, 29. bis 30. Vers. Da geht es um den unwürdigen Kommunionempfang. Ich glaube, die Stelle wäre heute für viele in den Pfarreien wichtig. Da heißt es, denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Deswegen sind unter euch viele schwach und krank und nicht wenige sind schon entschlafen. Das Böse gebiert das Leid und es fällt auf den Menschen selbst zurück. Aber genau dazu eine andere Stelle aus der Bibel. Wir brauchen dieses weite Spektrum. Ich werde gleich sagen, warum. Wo die Apostel mit Jesus an dem Blindgeborenen vorbeigehen. Und da heißt es Johannes 9, 2 und folgende. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Diese Sicht, das Böse fällt auf den Menschen. Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Sind wir also vorsichtig mit einem Urteil? Wir müssen beides sehen. Das Böse fällt nämlich nicht nur auf den Menschen selbst zurück. Das Böse und das Leid, das daraus kommt, das streut über die ganze Menschheitsfamilie. Das ist gestreut in unserer Welt. Und niemand entrinnt diesem Leid. Es ist wie zu einer dauernden Gegenwart geworden. Und jeder steht unter dem Leid. Eine Stelle aus dem Propheten Joel 4,4. Ich lasse eure Taten auf euch selbst zurückfallen. Das heißt, das Leid fällt hinein in die Welt und jeder steht darunter. Aber das breite Spektrum wieder Joel 33, 12. Der Schuldige wird durch seine Schuld nicht zu Fall kommen, sobald er sein schuldhaftes Leben aufgibt. Das ist also das Erste, was wir sehen müssen, dass das Leid nicht von Gott kommt, aber durch die Sünde, die in der Welt ist, gestreut ist in der Welt und dass jeden ein Stück dieses Leid trifft. Ich möchte an dieser Stelle schon auf Gefahren aufmerksam machen. Gefahren in der charismatischen Erneuerung. Da hat man über einen gebetet und er ist nicht geheilt worden. Wie schnell passiert es, dass Schuldzuweisung geschieht? Ja, habe jetzt ich nicht geglaubt, habe ich nicht richtig gebetet oder hat der Kranke nicht geglaubt oder was liegt für Schuld noch im Kranken verborgen oder welche Schuld liegt in seinen Generationen vor ihm verborgen? Das kann alles einmal zutreffen, aber wir dürfen es nicht zur Messlatte machen. Denn damit erweisen wir dem Kranken noch etwas Schlimmeres. Nicht nur, dass er nicht geheilt ist, sondern er ist auch noch in eine Menge Schuldgefühle gefallen, die er nicht los wird. Das dürfen wir nicht tun. Das Böse ist gestreut in der Welt und jeder steht darunter. Ich möchte auf eine andere Gefahr aufmerksam machen, auf eine bestimmte Richtung der Askese. Ich kann mich erinnern, dass mir das selber in der Zeit, wo ich die 6 Jahre krank war, immer wieder gesagt worden ist, ja, Gott muss dich schon sehr lieben, wenn du so viel leidest. Wirklich? Wo steht das in der Bibel? Sagt Jesus an irgendeiner Stelle zu einem Kranken, der Vater muss dich schon sehr lieben, weil du krank bist. Wir spüren hier etwas, da ist ein ganz kurzschlüssiges Verständnis. Wir kommen noch im Laufe des Themas auf die eigentliche Bedeutung dieses Satzes. Aber ich kann einem Kranken nicht von vornherein sagen, Gott muss dich sehr lieben, weil du krank bist. Dann kommt es nämlich, dass die Leute sagen, na, bei diesem Gott will ich lieber ein Stückchen Abstand. Ich will ihn nicht so ganz fest in mein Leben haben, denn ich kann nicht leiden und ich will nicht leiden und ich fürchte mich vor dem Leiden. Und Gott und das Leid ist wie ein einziges Wort geworden, durch dieses kurzschlüssige Verständnis. Gott will nicht unser Leid. Das ist das Erste, woran wir festhalten müssen. Das Zweite, ich möchte mit euch einen Blick werfen auf das Leid des Sohnes Gottes in dieser Welt. Und das bringt uns auch schon einen ganzen Schritt weiter, was unser Leid bedeutet. Gottes Sohn wird hereingeboren in diese unsere Welt, in der das Böse herrscht. Das heißt, er wird hereingeboren in eine Welt, wo die Folgen des Bösen, das Leid, gestreut ist. Und das heißt, dass ihn auch dieses Leid trifft. Ihn, den ganz Reinen. Ihn, der als Gott kein Leid kannte und nicht leidensfähig war. Ihn trifft das Leid in dieser Welt. Die Inkarnation beinhaltet immer bereits die Passion. Wenn der Vater seinen Sohn hereingibt in diese Welt, dann gibt er ihn gleichzeitig in die Passion hinein. Weil in der Welt das Leid als Folge des Bösen gestreut ist. Und Jesus zaubert dieses Leid in der Welt nicht weg. Bis zum Ende wird Böses geschehen in der Welt. Das heißt, dass auch bis zum Ende dieses Böse, das Leid gebären wird. Jesus kann das Leid nicht hinwegzaubern, denn es gehört zum Wesen des Bösen, dass Leid daraus kommt. Und wir Menschen tun immer wieder Böses. Jesus muss ganz etwas anderes machen. Manchmal hört man auch die Frage, warum müssen wir noch so viel leiden? Jesus hat doch schon für uns gelitten. Und eine Klage, die jemand einmal aufgeschrieben hat, ich denke, dass die uns allen einmal aus dem Herzen kommt. Alles Unheil dieser gequälten Erde geht weiter. Die todbringende Herrschaft von Menschen über Menschen, die Verachtung derer, die sich nicht durchsetzen können und schwach sind, Hunger und Not in einem Drittel der Menschheit, Verfolgung von Menschen, die noch der Meinung sind, Gott vielleicht einen Dienst damit zu erweisen. Und dann die Klage an Gott, es ist uns, als hättest du nie seit alter Zeit über uns geherrscht, als wären wir nie nach deinem Namen genannt worden, als wären wir nie erlöst worden. Jesus nimmt das Leid nicht aus der Welt. Was hat Jesus dann getan? Was hat er in seinem Leiden getan? Er trägt es. Er trägt es aus. Er leidet es aus bis zum Letzten. Und er geht hindurch. Und das nimmt dem Bösen den Sieg, den endgültigen Sieg. Ganz konkret, wie hat das ausgeschaut, wenn Jesus unser Leiden, das auf der Welt liegt, austrägt? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam so unscheinbar, dass er sich den Vorwurf der Anmaßung gefallen lassen musste. Und dann wird er wegen Gotteslästerung verurteilt. Man konnte ihm ein Bündnis mit dem Obersten der Teufel unterstellen. Und seine Zuwendung zu den Sündern, Zöllnern und ausgegrenzten Frauen fand man skandalös, Gottes unwürdig. Er trifft die Geldwechsler und Händler im Tempel an und schmeißt sie raus. Was für ein Schmerz und was für ein Leid. Und dann wird er für einen Irrlehrer und Volksverführer gehalten. Man konnte ihn ungestraft umbringen. Das ist die nie erwartete Tat, von der man seit Menschengedenken nie vernommen. Das Kreuz. Und am Ende, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So trägt Jesus das Leid aus. Und von diesem Augenblick an gibt es in der ganzen Welt kein Leid, wo er nicht gegenwärtig ist. Keine Verlassenheit, keine Krankheit, keine Schmerzen, keinen Tod, wo der Sohn Gottes nicht gegenwärtig ist, wo wir ihn nicht finden könnten, mitten in diesen Folgen des Bösen. Und in der äußersten Gottesferne erfahren wir noch die Gegenwart Gottes seit seiner Verlassenheit. Wo hätte denn Gott den Menschen suchen sollen, dem er nachgegangen ist, nachdem er sich gesehnt hat, den er retten wollte, den er erlösen wollte? Wo hätte er ihn denn suchen sollen, wenn nicht dort in der äußersten Gottverlassenheit und in der äußersten Not, im Tod, im Leid? Da hinein ist der Sohn Gottes gegangen, um uns zu finden. Denken wir an die Lieder vom Gottesknecht. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wie könnte er unser Erlöser sein, wenn er nicht ganz bei uns steht, dort, wo die Not und die Niederlagen sind in unserem Leben? Wie kann unser Interesse das Seine sein, wenn er nicht ganz einer von uns wird? Da hat er sich ganz gemein gemacht mit uns. Er, der reich war, ist für uns arm geworden. Der Herr wurde zum Knecht, der Herrscher wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hat sich so eins gemacht in seinem Leiden mit uns, dass er, Gottes Sohn, der Reine, dem nie etwas Böses anhängt, dass er unseren Weg geht, den Weg des Leides. Und er geht unseren Weg, damit dieser Weg des Leides für uns zu seinem Weg wird, für uns zu Gottes Weg wird. Und damit ist alles verwandelt. Damit ist das Leid und der Tod eigentlich schon besiegt. Und um uns das zu zeigen, dass der Tod und das Leid schon besiegt ist in seiner Endgültigkeit, weil er unseren Weg gegangen ist, setzt er Zeichen des Heiles, des kommenden Heiles, Zeichen der Vollendung, wo es heißt, am Ende der Tage wird es keine Krankheit geben, keine Klage, keine Trauer, kein Schmerz, kein Tod, denn das Alte ist vergangen. Offenbarung 21, 1 und folgende. Er setzt die Zeichen für das kommende Heil, indem er Kranke heilt, indem er Tote auferweckt. Hier gründet unser Gebet um Heilung. Heilung sind Zeichen des Kommenden, der kommenden Vollendung. Das heißt, wenn sie Zeichen des Kommenden sind, dass niemals alle geheilt werden. Nur der eine und der andere, der dann zum Zeichen wird für das kommende Heil. Und vielleicht spüren wir damit auch schon, Heilung ist eine Möglichkeit. Und davon kann man beide Worte betonen. Sie ist eine ganz reale Möglichkeit hier in dieser Welt, wenn der Herr seine Zeichen setzen will. Und sie ist eine Möglichkeit, mit dem Leid zurechtzukommen. Und sie ist eine Möglichkeit für den Menschen, der im Leid steht. Vielleicht sollten wir viel mehr fragen nach dem Willen Gottes mit einem Menschen. Ob er dieses Zeichen hier und jetzt setzen möchte oder nicht. Ob er mit dem Menschen ganz anderes vorhat. Und ich bitte euch darum, wenn ihr betet um Heilung, sagt es denen, die nicht geheilt sind. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie der Herr führen kann. Ein ganz junger Priester, der in der charismatischen Erneuerung steht, hat ein Bild gemalt. Ich habe es noch nicht einmal gesehen. Mir wurde es nur beschrieben und mich hat es getroffen bis ins Innerste. Er hat Adam gemalt, wie er seinen Kopf in den Schoß Jesu legt. Ein Motiv, das wir vorher nie gekannt haben. Adam sind wir alle. Aber Adam ist auch der Beginn der Schuld und des Leides. Und Adam legt seinen Kopf in den Schoß des Erlösers. Alles wird gut. Und alles Leid ist aufgehoben in seinem Leid. Schauen wir noch einmal auf das Allertiefste im Leidensweg unseres Herrn. Und es ist wohl das Bewegendste in der ganzen Religionsgeschichte, dass die Allmacht Gottes zur wehrlosen Liebe geworden ist. Damit mit Adam alles gut wird. Gott zeigt in Jesus Christus seine Macht darin, dass er als wehrlose Liebe der Rettende wird. Gott wird angeschaut in dem hilflosen Kind in der Krippe. Man sieht Gott, das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Diese Ohnmacht der wehrlosen Liebe Gottes besiegt alles. Macht alles gut und besiegt auch den Tod. Das ist das abgründige Geheimnis Gottes, dass der allmächtige und absolute Herr Adam retten will als Liebe. Und Liebe ist immer wehrlos. Aber in ihrer Wehrlosigkeit stärker als alles. Der je größere Gott wird in seiner Entäußerung zum je geringeren. mit dem die Menschen machen, was sie wollen. Die Theologen und die Atheisten, der Mann auf der Straße und die Medien auf allen Kanälen. Er wird zu dem Gott, der ohnmächtig in unserer Welt ist und der nicht mit seiner Allmacht von außen eingreift. Und er wird so ohnmächtig und so wehrlos in seiner Liebe, dass manche sagen, das Böse ist doch stärker als Gott. Gott wird zur wehrlosen Liebe, aber sie ist stärker als alles. Es gehört zum Wesen des Bösen, dass es nur besiegbar ist durch wehrlose, selbstlose Liebe. Der Sieg zeigt sich an in seiner Auferstehung. Damit Adam gerettet wird, zeigt sich uns Gott in der Wehrlosigkeit seiner Liebe. Bis dahin gehen uns alle Christen mit. Und bis dahin gehen auch die Brüder und Schwestern der Pfingstkirchen mit. Aber weiter können sie uns nicht folgen, wenn wir über das Leid in der Nachfolge Jesu sprechen. Sie haben einen anderen Kirchenbegriff. Und für sie gibt es nur die eine Möglichkeit, Krankheit, Heilung. Wir müssen das mal ganz klar sehen. Sie haben keine andere Möglichkeit, aber wir müssen auch sehen, dass es noch viel, viel weiter in die Tiefe führt. Die Christen, die Kirche, wir sind der mystische Leib Christi. Wir sind der fortlebende Christus. Und wie sollte der Weg dieses fortlebenden Christus anders ausschauen als der Weg des Meisters? Wenn wir daran glauben, dass die Kirche der geheimnisvolle Leib Christi ist, wie sollte ihr Weg durch diese Zeit anders ausschauen als der Weg durch Leid, als der Weg ihres Meisters? Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieser Gott am Holz, verraten, verleumdet, verurteilt, verspottet, gefoltert, verlassen, zu Tode gebracht. Dieser Gott ist mir genug. Diesem Gott will ich folgen. Das ist Kirche. Ich möchte ein paar Verse aus dem ersten Petrusbrief lesen. Es ist eine Gnade, wenn einer Gott gegenüber gewissenhaft Trübsal aushält, zu Unrecht leiden. Wenn ihr Gutes tut und leidet und dann ausharrt, so ist das Gnade bei Gott. Dazu seid ihr nämlich berufen. Denn auch der Messias hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gelassen. damit ihr seinen Spuren folgt. Wer in die Nachfolge des Herrn gerufen ist, der ist berufen, für Gutes, das er tut, zu leiden. Bis hinein in eine wehrlose Liebe. Weiter Petrus, freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen. Wissen wir das? Das liest sich so leicht. Aber glauben wir ja nicht, dass wir in unserer Zeit dem auskommen werden. Und möge der Herr es verhüten, dem wir nachfolgen wollen, als Glieder an seinem geheimnisvollen Leib, dass wir dann anfangen zu jammern und zu klagen, wie schlecht es uns geht, uns Gott Vorwürfe zu machen. Herr, ich wollte doch nur deine Ehre und ich wollte doch nur verkündigen und schau, wie dreckig es mir geht. Damit hätten wir nichts begriffen von der Nachfolge unseres Herrn. Wir treten ein in eine Leidensgemeinschaft mit ihm. Dazu sind wir gerufen. Nicht, weil Gott Freude hat am Leid, aber weil dieses Leid in der Welt ist und wir mit dem Sohn hindurchgehen müssen für diese Welt. Werden wir konkret. Ich glaube, am Beispiel des Paulus lässt sich sehr leicht ablesen, was da alles an Leid auf uns warten kann. Jesus sagt dem Hananias in dem Gesicht über Paulus, ich werde ihm auch zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Und ich möchte noch einmal aufmerksam machen, es liest sich so leicht darüber hinweg. Es lebt sich schwerer. Ich zitiere jetzt aus dem 2. Korintherbrief. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden dennoch Raum. Wir wissen weder ein noch aus, und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib mit, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Immer noch im 2. Korintherbrief. Der Paulus beschreibt seine Leiden: Mühsal, Gefängnis, geschlagen, Todesgefahr, 5-mal gegeißelt, 3-mal ausgepeitscht, 1-mal gesteinigt, 3-mal Schiffbruch, Gefahren auf Reisen, Gefahren durch Flüsse, durch Räuber, Gefahren durch das eigene Volk, gefährdet durch die Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder, Mühsal und Plage, durchwachte Nächte, Hunger und Durst, Fasten, Kälte, Blöße und dazu der tägliche Andrang zu mir. Das muss man erst einmal durchleben und durchleiden. Das Sterben des Sohnes und seine Verherrlichung sind noch nicht vollendet. Solange die Kirche, solange wir als der mystische Leib des Sohnes durch diese Weltzeit geht. Die Kirche ist der Sohn und ihre Glieder tragen die Zeichen, die Leidenszeichen des Christus. Und das sind wir. Aber dieses Leid schaut, wenn man von der göttlichen Ebene drauf schaut, nicht nur von der menschlichen, ganz anders aus. Paulus im Römerbrief: Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar wird. Die Liebe hat ihre eigene Logik. Wohin nimmt der Liebende den Geliebten mit? Wohin? Doch nur auf seinen eigenen Weg. Auf den Weg, den er selbst gegangen ist und den er für den besten erkannt hat. Wohin kann uns Jesus nur mitnehmen? Als auf seinen eigenen Weg, den Weg des Kreuzes. Auf den Weg reiner, selbstloser Liebe. Der Satz: Dich muss Gott schon sehr lieb haben, wenn du so viel leidest. Spüren wir etwas? Gott hat keine Freude an unserem Leid. Aber er liebt mich so sehr, dass er mich mitnimmt auf seinen eigenen Weg. Denn einen besseren Weg hat selbst. Jetzt beginnt dieser Satz langsam seine Bedeutung zu zeigen. Und die Nachfolge in seiner Passion ist auch Krankheit, Schmerzen, Leiden des Körpers und der Seele. Wenn wir dieses Leid und diese Schmerzen und diese Krankheit nur vereinen mit seinem Leid, wenn wir sie zu seinem Kreuz bringen, unter seinem Kreuz bleiben und eins werden mit dem Leidenden, mit unserem leidenden, geliebten Herrn. Und so wird jedes Zeichen der Krankheit zum Zeichen seines Leidens. Ich möchte als Beispiel wieder Paulus anfügen, eine Stelle, die in der charismatischen Erneuerung sehr wenig gelesen wird. Galaterbrief 4,13 sagt Paulus: Ihr wisst, dass ich krank und schwach war, als ich euch zum ersten Mal das Evangelium verkündigte. Er, durch den viele geheilt worden sind, er kommt nur im Dienst Gottes, dass ich krank und schwach war. Ihr aber habt auf meine Schwäche, die für euch eine Versuchung war, nicht mit Verachtung und Abscheu geantwortet, sondern mich wie einen Engel Gottes aufgenommen. Und dieser Paulus sagt von sich, wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib. Die Zeichen unserer Krankheit sind Zeichen seines Leidens. Es gibt keine Liebe, die selbstloser und reiner ist als die Liebe im Leid. Noch einmal die Frage: Heilung oder Weg der Passion? So wie Gott führt. Wir müssen viel behutsamer miteinander umgehen. Das Leid in der Nachfolge des Herrn führt uns noch ein ganzes Stück tiefer in das Leid der Sühne. Das ist eine besondere Berufung des Herrn. Für eine ganz große Liebe in das Herz des Menschen, der den Weg der Sühne gehen soll. Konkret. Wenn jemand den Weg der Sühne gehen soll für die Bekehrung der Sünder, dann erfährt er im Gebet, wie sehr Gott diese Sünder liebt. Und Gott schenkt ihm einen Tropfen seiner Liebe zu diesen Sündern. Oder wenn der Herr jemanden ruft in das Leid der Sühne für seine Kirche, dann erfährt er im Gebet, wie sehr der Herr seine Braut, die Kirche, liebt. Und dann schenkt er ihm einen Tropfen seiner Liebe zu dieser Kirche. Und dann kann er nicht anders, als für diese Kirche den Weg der Sühne zu gehen. Sühne heißt für jemanden, so wie der Herr für uns gesühnt hat. Aber auch dabei können wir sagen, immer noch sagen, das Leid ist nicht von Gott. Es ist gestreut in der Welt durch die Sünde. Aber Sühne heißt, wie Jesus, bewusst ausleiden, dazu berufen sein, die gestreuten Folgen des Bösen auszuleiden, hindurchzugehen, die Folgen des Bösen bei sich enden zu lassen. So hat es der sterbende Domprediger Michael Grünwald gesagt. Es muss Menschen geben, die die Folgen des Bösen bei sich enden lassen. Das ist Sühne. Und darin liegt der Sieg über das Böse. Und darin allein. Der Herr nimmt die, die er zur Sühne beruft, mit auf seinen Weg. In jeder Zeit der Welt und an jedem Ort der Welt müssen Menschen da sein, bis zur Vollendung der Welt, die in jede nur erdenkbare Situation des Leides und des Schmerzes ihr unerschütterliches Gottvertrauen und ihre unbeirrbare Liebe zu Gott hineintragen. Die in das Leid Gottes Gegenwart hineintragen, wie es ihr Meister getan hat. Und sie lieben auch noch an den dunkelsten Orten für alle, die nicht mehr lieben können.
können. Das ist Sühne. Und je mehr Menschen ihre Liebe hineintragen in das Leid, das sie aushalten, desto mehr Menschen werden Gott in ihrem Leben finden. Der Satz, Gott muss dich schon sehr lieben, weil du so viel leidest, verstehen wir ihn jetzt. Wen sollte denn Gott auf diesen Weg der Sühne, auf diesen wichtigen Weg für die Welt im stellvertretenden Dienst rufen, wenn nicht Menschen seiner besonderen Liebe? Er ruft sie auf den Weg der leidenden Liebe, den er gegangen ist. Und die, die er ruft, sie wollen. Sie wollen diesen Weg gehen und sie wollen diesen Leidensweg der Sühne gehen, weil er es will. In jedem Fall Gebet um Heilung. Wohl nicht. Aber in jedem Fall auf Gottes Ruf und Willen hören. Ich möchte noch ein Leid ansprechen. Das Leid der Läuterung. Das gilt für jeden Menschen, in dieser Welt oder in der anderen. Machen wir uns nichts vor, wenn wir unser Herz Gott öffnen. Wie sieht denn das Herz des Menschen aus? Die Sünde war nicht harmlos, auch nicht die kleinen Sünden. Sie haben im Menschen ein Werk der Zerstörung angerichtet, der Zerstörung des Guten. Sie haben verbogene, verkehrte Haltungen gebracht und gefestigt. Sie haben die große Schwäche zum Guten und dem Hang zum Bösen gebracht. Und manchmal kann man sich das so vorstellen wie eine Müllhalde. Und täuschen wir uns noch immer nicht, ist diese Müllhalde abgetragen und da muss Gott schon helfen, diese Müllhalde in uns abzutragen. Dann ist noch der Boden verseucht bis ins Innere. Gott muss mit dem Menschen den Weg der Läuterung beginnen. Niemand bleibt dieser Weg erspart, denn wir alle haben gesündigt. Und Gott braucht für diese Läuterung kein Leiden, wahrlich kein Leiden erfinden oder erschaffen. In der Welt ist genug an Leid durch die Sünde. Aber jetzt geschieht etwas ganz Eigenartiges. Das ist unser Gott. Er nimmt dieses Negative, was er nicht geschaffen hat, diese Folgen der Sünde, dieses Leid her und macht für uns ein Sprungbrett daraus, weil wir damit geläutert werden. Denen, die Gott lieben, gereichen alle Dinge zum Besten. Er zaubert das Leid nicht aus der Welt, aber er macht es zum Werkzeug unserer Läuterung. Das Leiden der Läuterung darf man niemals einem Menschen abnehmen. wohl ihn stützen und begleiten. Das Leiden der Läuterung. Manche stellen sich das vor und reden von schwarzem Licht, das sie trifft. Das heißt, wenn das Licht Gottes uns immer näher kommt, dieses strahlende, helle Licht Gottes, dann ist der Mensch in der Sünde so geblendet, dass er alles schwarz, dass er nichts mehr sieht und dass er sich wie verlassen fühlt. Und in diesem schwarzen Licht, das mehr wehtut als körperlicher Schmerz, innerer Schmerz ist viel schlimmer als körperlicher Schmerz, in diesem schwarzen Licht fängt die Tünche an, von uns abzubröckeln. Und wir sehen, wer wir wirklich sind. Ein Augenblick der Gnade. Während einer frohen Gotteserfahrung bin ich nicht fähig zu schauen, wie ich wirklich bin. In diesem schwarzen Licht sehe ich, wie ich bin. Und überall bröckelt diese Tünche. Und in diesem schwarzen Licht zerbricht das Spiegelbild, das ich mir von mir selbst mache und dann bei den anderen noch Bestätigung suche. Denn dieses Spiegelbild entspricht nicht der Realität. Und Gott will nichts anderes auf dem Weg der Läuterung, als dass endlich dieser Spiegel zerbricht. Und wir uns sehen, wie wir wirklich sind, denn dann kann Gott beginnen, uns zu heilen. Und es gibt nichts Schmerzvolleres, als getroffen werden von der Liebe Gottes. Das ist eine Tragik im Menschen. Der Mensch, der für die Liebe Gottes geschaffen ist und der sich nach nichts mehr sehnt im tiefsten Innern, ob er es weiß oder nicht, als nach der Liebe Gottes. Wenn ihn diese Liebe Gottes trifft, schreit er auf im Schmerz. Das passiert durch die Sünde im Menschen. Das ist gleichsam der Engel, der mit dem Flammenschwert vor dem Paradies steht. Und wir müssen diesen Schmerz der Liebe so lange aushalten, bis wir durchgegangen sind. Und diesen Schmerz der Liebe aushalten, bis unser Inneres ausgeglüht ist und rein geworden ist für Gottes Liebe. Und dann wird seine Liebe immer weniger wehtun, immer weniger, immer weniger. Und eines Tages schmerzt dieser Engel mit dem Flammenschwert nicht mehr. Und wir kommen in Einheit mit Gott. Ihr habt das alle garantiert schon ein bisschen erfahren. Wie geht es uns denn, wenn wir zum Beispiel vor dem Allerheiligsten, vor der Monstranz anbeten? Ist es nicht zuerst so, dass wir am liebsten uns zurückziehen möchten, uns klein machen möchten, dass wir einen Schmerz der Unwürdigkeit verspüren, jetzt vor dem Herrn zu sein? Und je tiefer und je inniger uns der Herr gegenwärtig wird und je mehr wir uns seiner Liebe bewusst werden dürfen, desto mehr schmerzt es. Und wir können beides machen. Wir können flüchten und gehen, dann bin ich diesem Schmerz ausgekommen. Aber es hilft mir gar nicht weiter. Und ich kann bleiben, ich kann mich diesem Schmerz stellen und dieser ausbrennenden Glut Gottes in mir. Und dann wird der Schmerz immer schwächer und es kommt ein ganz großer Friede. Wenn Gott uns zeigt, wie wir sind, ist immer Friede dabei. Erschütterung ja, Schmerz groß, aber Friede. Gott muss dich schon sehr lieben, wenn du so viel leidest. Ja. Wenn er dich in das Leid der Läuterung nimmt, dann liebt er dich sehr, weil er sich dir schenken möchte. Ihr bekommt einen Zettel, aber ich möchte euch zusammenfassend einen Weg zeigen. Denn ich kann mir denken, dass die Frage aufsteht, ja, auf welchen Weg möchte mich jetzt der Herr führen? Und die Frage ist richtig und die Frage ist berechtigt. Ja, führt er mich auf den Weg seiner Nachfolge, habe ich schon Nachteile, weil ich konsequent mein Christentum lebe. Führt er mich den Weg der Sühne? Führt er mich den Weg der Läuterung? Oder führt er mich den Weg, dass ich zum Zeichen des kommenden Heils werde? Es gibt einen Weg, der alles einschließt. Das ist der Weg des Gehorsams. Konkret. Wem schaut nicht der Tag, den er leben muss, manchmal hübsch farblos aus. So farblos, dass einen überhaupt nichts freut, dass man keine Lust hat, zu gar nichts. Ein andermal schaut der Tag voller Farben aus und es freut einen. Es ist gleich, wie der Tag ausschaut, wenn wir nur die Schritte dieses Tages gehen, was von uns gefordert ist. Ob wir Lust dazu haben oder nicht. Jeden Schritt, bewusst jeden Schritt dieses Tages gehen. Im Gehorsam. Und in einem Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber oder dem gegenüber, was er alles zulässt an diesem Tag und in dieser Stunde. Das, was anfällt und was mich trifft, als Gottes Zulassung und Willen nehmen und gehorchen, gleich wie ich mich fühle. Gehorchen, nicht weil ich muss, weil ich eh nicht anders kann. Das ist alles sinn- und wertlos. Sondern gehorchen, ja, weil ich nicht anders kann, weil ich ihn so sehr liebe. Und Liebe kann nicht anders, als den Willen des Anderen tun. Der Gehorsam der reinen Liebe. Aber er wird so konkret in den kleinsten Schritten des Alltags, was heute am Sonntag hier noch von mir gefordert ist. Der Gehorsam aus reiner Liebe. Und da sind wir mittendrin im Lebensvollzug des dreifaltigen Gottes. Der Sohn dem Vater gehorsam. Der Sohn, der gar nicht anders kann, als tun, was der Vater will, weil er so sehr liebt. Und mit diesen kleinen alltäglichen Schritten im Gehorsam der reinen Liebe sind wir mitten im dreifaltigen Gott. Dieser Gehorsam der Liebe führt uns hinein in die Vereinigung mit Gott, mit seinem Willen, mit seiner Liebe. Und dann ist dieser Tag gleich, wie er heute ist. Ob froh, ob farblos, ob ein Tag in tiefem Leid, dieser Tag im Gehorsam wird Gottes Tag, wird ein Tag in Gottes Glanz. Dahin möchte der Herr uns führen, damit wir hineingenommen sind in Gottes dreifaltiges Leben. Dieser Weg des Gehorsams in den kleinen Schritten des Alltags ist der steilste Weg zu Gott. Beginnen wir heute.